Herzlich willkommen zur neuen Folge von Control and Roll. Diesmal geht es um den Zungenbrecher Halluzinationen in KI. Oh, Gott sei Dank, dass ich das hingekriegt habe. Wahrscheinlich ein Thema, was euch schon begegnet ist, wenn ihr jetzt ChatGPT und Co. schon öfter mal benutzt habt, dass ihr gemerkt habt, dass die KI manchmal was erfindet. Und wir hatten einen super spannenden Zirkel mit dem Marek zusammen vor ein paar Wochen. Und deswegen habe ich mir den Marek auch geschnappt und habe diesen Podcast mit ihm aufgenommen, um das Thema Halluzination mal genauer zu besprechen. Aber auch zum Beispiel, wie sieht es denn aus, dieses Thema in die Firma zu bringen? Welche Ängste, Change Management, welche Grenzen und Hürden gibt es denn? Wie sieht das Thema Datenschutz aus? KI-Policy im Haus? Also wenn das alles Themen sind, die euch auch gerade umtreiben, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Control and Roll. Diesmal habe ich den Marek eingeladen und wir sprechen über das spannende Thema Halluzinieren bei KI. Aber ich glaube, als erstes, lieber Marek, kannst du dich am besten mal selber vorstellen.
Ja, hallo, freut mich dabei zu sein. Marek Janetzke, Geschäftsführer von Lucid Labs. Wir helfen Unternehmen, generative KI sinnvoll zu nutzen. Vom Hintergrund her bin ich Unternehmer, habe verschiedene Unternehmen mit aufgebaut, unter anderem Flightride und mich da immer schon sehr intensiv mit Automatisierung von Prozessen beschäftigt, klassische Automatisierung, Automatisierung mit KI, und bin absolut begeistert, was mit KI mittlerweile möglich ist und wie das unser ganzes Arbeitsleben beeinflussen wird und umwälzen wird die nächsten Jahre. Und deswegen, ja, freue ich mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen.
Ja, und das passt auch ziemlich gut zur ersten Frage. Also wir haben wie immer unsere 5 Fragen vorbereitet und auch für alle, die jetzt zuhören, das machen wir ja immer für alle, die zum Beispiel auch nicht es geschafft haben bei uns in den Zirkel. Die zeichnen wir ja meistens nicht aus datenschutztechnischen Gründen, aber wir machen meistens mit dem Referenten danach immer einen Podcast und deswegen hangeln Marek und ich uns so ein bisschen zu dem, was du sowieso schon vor, das ist ja noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen bei uns im Zirkel berichtet hast. Und das, was du gerade sagtest, auch so von wegen, das ist sowieso in aller Munde, auch das Thema gerade, also KI ist ja ein Riesenbegriff, aber das Thema generative KI und vor allen Dingen da ist natürlich das Buzzword ChatGPT, was alle im Moment irgendwie benutzen und auch so die ersten Gehversuche oder vielleicht auch schon weiter sind. Und wir hatten einen Zirkel, da hatten wir uns, glaube ich, irgendwie Ende letzten Jahres mal drüber unterhalten, weil das Thema hatten wir noch nicht, Halluzinationen in KI, die uns wahrscheinlich alle, die schon mehrfach ChatGPT jetzt benutzt haben, schon mal begegnet sind, dass man gemerkt hat, der erzählt da ein bisschen Quatsch. Aber als erstes Einstieg für alle, die jetzt nicht bei der Veranstaltung dabei waren, du hattest in deinem Vortrag betont, dass die KI Produktivität ziemlich stark steigern wird. Und du hattest, glaube ich, ich will das nicht vorwegnehmen, aber so ein paar Beispiele. Wir haben ja schon mehrere innovative Schritte gehabt in unserer Historie, die Dampfmaschine, Elektrizität und so weiter. Was ist denn, warum ist das denn und wie schnell ist das und was macht das so besonders, die KI gerade?
Also ich sage mal, KI ist eigentlich wie eine neue Basistechnologie, wie eben Elektrizität oder mobiles Internet, die ganz viele neue Anwendungsfälle ermöglicht, aber auch einfach ganz viele klassische Arbeitsprozesse umwandeln wird oder revolutionieren wird. Und ich glaube, dass wir erst nach und nach merken, in vielen Stellen versteckt sich KI ja auch schon in unserem Arbeitsalltag und auch privaten Alltag. An ganz vielen Stellen steckt KI ja schon unter der Haube im Hintergrund, ja, sei es bei selbstfahrenden Autos oder ob ich mit Google Maps navigiere. Der Unterschied zu der generativen KI, die eben ja jetzt ihre sozusagen Bekanntheitswelle die letzten 2-3 Jahre erlebt hat und gerade eben deswegen so schnelle Verbreitung findet. Der Unterschied ist eben, dass generative KI eigentlich unsupervised learning ist. Das heißt, wir haben generative KI immer nur mit ganz vielen Texten, mit dem gesamten Menschheitswissen im Grunde genommen gefüttert. Und daraus ergeben sich plötzlich ganz viele Fähigkeiten, dass ich die KI bitten kann, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen, für die ich sie gar nicht explizit trainiert habe. Also ein Konzept für ein bestimmtes Thema zu erstellen, mir bei einer bestimmten Aufgabenstellung zu helfen. Und wir eigentlich erst entdecken, aus dieser Tatsache, dass wir die so unstrukturiert trainiert haben, ganz viele neue Anwendungsfälle entstehen und wir entdecken eben erst, welche damit möglich sind. Und das heißt, ich kann im Grunde genommen jetzt auf weltweite Spitzentechnologie zugreifen in Form von ChatGPT, ja, mit sehr niedrigen Einstiegsbarrieren. Erstmalig, dass sozusagen für kleine und große Unternehmen so eine Spitzentechnologie eigentlich für Centbeträge zugänglich ist. Ist sehr niedrigschwellig einsetzbar. Ich kann einfach in den Chat gehen und je nachdem, welches Kommando ich eingebe, habe ich sofort einen kleinen Assistenten, ein kleines Tool, der mir bei einer bestimmten Aufgabe helfen kann, ohne dass ich eben eigene Trainingsdaten mitbringen muss oder dass ich das speziell entwickeln lassen muss. Mhm. Und das ist, ja, man könnte fast sagen, wie Programmieren mit natürlicher Sprache. Und das, ja, revolutioniert natürlich einiges.
Und was ich mega spannend fand, du hattest, glaube ich, so ein bisschen, jetzt mal nicht hart auf den Zahlen, aber du hast die vielleicht noch so ein bisschen im Kopf, du hattest so ein bisschen das mal gegenübergestellt, der Produktivitätsuplift, den wir irgendwann mal durch die Dampfmaschine oder durch Elektrizität oder das Internet hatten. Das war sowohl zeitlich, ich glaube, wo die Dampfmaschine, bis sie sich wirklich durchgesetzt hatte, irgendwie 30, 60 Jahre, also sehr lange der Zeitraum war. Und ich glaube, so zu der letzten großen Welle, sagen wir mal, die wir hatten, so irgendwie das Internet, ja, was irgendwie so Ende der 90er oder Mitte der 90er mal anfing mit irgendwelchen AOL-CDs dieser Welt, die kein Mensch mehr kennt, glaube ich, ja, und wir früher, ach, ganz früher sind wir noch mit Muffe, glaube ich, reingegangen, da hat das Internet noch komische Geräusche gemacht. Und dann wahrscheinlich hat es ja auch nochmal gedauert, bis irgendwann ISDN, DSL und so weiter, aber ich glaube, das Internet eher so die letzten 15 bis 20 Jahre, Anfang der 2000er Millenniumwechsel, da fing das dann irgendwann ein bisschen stärker an. Und selbst das hat ja dann was. Bis zu dem heutigen Zeitpunkt, wo wir jetzt sind und wir immer noch über Breitband in Deutschland reden und so weiter. Aber auch das hat irgendwie 15, 20 Jahre oder so gedauert. Wovon geht denn die Literatur im Moment aus, wie lange ChatGPT braucht, um einen Produktivitätsuplift, wie das Internet uns jetzt über die letzten Jahre geliefert hat?
Also es wird davon ausgegangen, dass es, also von die Studie, die du da erwähnst, ist vom Nationalen Wirtschaftsforschungsinstitut in den USA. Und die schätzen eben, dass es so ungefähr 7 Jahre dauert, bis wir sozusagen den vollen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs haben durch KI. Also eigentlich total rasant. Und wenn man sich eben auch anguckt, wie schnell wirklich die Nutzung innerhalb der USA hochgeschossen ist, also wie viel Prozent der Bevölkerung ChatGPT nutzen, wie sehr es schon die Arbeitsprozesse verändert, glaube ich, gab es keine andere Technologie vorher, die sich so rasant verbreitet hat und Eingang gefunden hat.
Und 7 Jahre, ich meine, wir sind schon im Jahr 3 oder so, ne?
Genau, ja.
Es sind nur noch 4 Jahre. Also wer jetzt überhaupt nicht auf den Zug aufspringt irgendwie, ne, der ist auch schon relativ weit weg eigentlich von dem Thema. Und ich glaube auch, dass was wir immer, also bevor wir zu Frage 2 kommen, was das eigentliche Thema heute ist, ich glaube, wo die Ersten hingehen, da das mache ich jetzt auch schon immer wieder. Und ich glaube, das Sprachmodell, ähnliche Sachen hast du in vielen Sprachmodellen. Es gibt ja viele, außer jetzt nur ChatGPT, es gibt ja auch noch andere. Aber du gehst ja hin und trainierst mehr oder weniger innerhalb von ChatGPT so ein bisschen deinen eigenen Themenbereich, den du immer, also einen Chatverlauf, den du immer wieder zu einem Themenbereich benutzt, ja, das ist, war so bei mir auf einmal, dass ich gemerkt habe, okay, immer wenn ich irgendwie ein spezielles Thema habe, benutze ich immer wieder den gleichen Chat und der hat die Historie dann schon verinnerlicht, oder wenn ich zu Kunden selber schreibe, dann weiß der zum Beispiel den Online-Link zu meinem Online-Kalender, ne, das kann ich dem einfach sagen, hey, antworte mal auf folgende E-Mail und pack mal bitte ganz am Ende liebe Grüße Dennis rein und schmeiß auch mal meinen Online-Kalender da rein, das kann ich dem einfach sagen. Und jetzt bin ich sogar noch in die nächste Stufe, wo ich mich bei erwische, dass ich fast alles nur noch per Audio mache, also ich prompte nicht mehr mit meinen Fingern, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das große Thema für dieses Jahr, das Audio-Thema, bin ich von überzeugt, und das Handy und die Browser-Variante ist verbunden, das heißt, auch wenn ich unterwegs bin, manchmal im Auto, schnappe ich mir einfach mein Handy, quatsch da was rein, weil ich es nachher am Computer dann weiter bearbeite, ne? Und weil ich dann selbst die Autofahrt nutzen kann und auch ChatGPT so ein bisschen als Tutor benutze, so von wegen, mich hat ein Kunde auf folgendes Thema angesprochen, da habe ich eigentlich gar nicht so richtig Erfahrung, ne? Ich sag dir mal meine zwei, drei Sätze, so was so mein Wissensstand ist, wie ich das Thema im Moment vermute, kannst du mir mal sagen, wie du das aus deiner Sicht lösen würdest? Und das ist, glaube ich, also ziemlich spannend immer, was ChatGPT in der Lage ist, dich so ein bisschen als Tutor mit an die Hand zu nehmen zu einem Thema, wo du nicht so sattelfest bist. Und das finde ich auch super spannend immer wieder. Und das leitet so ein bisschen zum Thema in der Frage 2 nämlich über. Das passt nämlich ganz gut, weil das große Thema, worüber wir ja eigentlich gesprochen haben, du hast so ein bisschen, klar, die Produktivitätsuplift-Historie, wo kommt ChatGPT eigentlich her? Aber das große Problem der Halluzination, ne? Du hattest ein paar Warnsignale, vielleicht kannst du die nochmal nennen, genannt, woran man eigentlich erkennt, gerade auch in ChatGPT, was die meisten ja benutzen, dass die KI da wahrscheinlich dir einen vorgaukelt und woran das im Hintergrund eigentlich nochmal liegt. Da hattest du irgendwas von Campingplätzen auf Rügen erzählt und so weiter.
Ja, also ich sag mal, das grundsätzliche Problem ist ja, dass ein Sprachmodell lernt, im Grunde genommen, indem wir mehr oder weniger das ganze schriftliche Weltwissen auf einen Haufen werfen und ein neuronales Netz daraus versucht, Muster zu erkennen und sich dann diese Muster merkt, aber nicht eben das, nicht sozusagen das gesamte Quellwissen. Das heißt, man darf sich das nicht so vorstellen wie der Google-Index, der sozusagen ein Abbild der kompletten Seiten im Internet enthält, sondern nur so eine Essenz, als wenn ich quasi versucht hätte, das alles auswendig zu lernen, aber es sind nur 5% hängen geblieben, aber die wesentlichen Verknüpfungen dazwischen. Und das heißt, wenn ich jetzt ein spezifisches Fakt abfragen will bei einem Sprachmodell, dann kriege ich eben nicht unbedingt die richtige Antwort, sondern man kann sich das eher vorstellen wie so einen, sagen wir mal, sehr schlauen und übereifrigen Werkstudenten, der sozusagen im Zweifelsfall immer eine Antwort hat, die auch plausibel klingt. Ja. Aber ob das jetzt auf Fakten basiert oder nicht, das muss ich eben selber überprüfen, ne? Und das Sprachmodell ist eben nur so gebaut, dass es immer das nächste wahrscheinliche Wort vorhersagt und die Tatsache, dass daraus so hilfreiche Antworten rauskommen. Das ist sozusagen der große technologische Durchbruch. Aber der Nachteil ist eben genau das gleiche bei dieser Technologie. Das Sprachmodell selber weiß sozusagen nicht, ob die Antwort auf Fakten basiert oder ob es nur das nächste statistisch wahrscheinliche Wort ist. Und das heißt, ich komme nicht drum rum, selber die Antworten nochmal zu überprüfen, um eben Halluzinationen zu vermeiden. Und das kann man eben an ein paar Punkten erkennen. Man kann es zum Beispiel erkennen, wenn Quellenangaben gar nicht da sind oder unklar sind. Zum Teil werden auch Quellen erfunden. Ja, also da wird dann gesagt, laut einer McKinsey-Studie von, und die gibt es gar nicht. Also wenn eine Quelle drinsteht, sollte ich die nochmal selber recherchieren und verifizieren oder eben auch gezielt nochmal im Dialog nach der Quelle fragen, um sie dann zu verifizieren. Häufig gibt es dann auch so Scheingenauigkeit, also ganz besonders präzise Angaben, aber ohne Beleg. Ja, also sowas wie 87% der CFOs planen, bis 2025 auf KI umzusteigen. Das wäre dann so ein Beispiel, was plausibel klingt, aber ich weiß ja nicht, woher kommt eigentlich diese Zahl.
Ja.
Und da muss ich dann natürlich genau schauen, ne? Taucht diese Zahl irgendwo in einer seriösen Quelle auf mit Google oder auch mit anderen KI-Tools wie Perplexity zum Beispiel, ist auch, kann ich sehr empfehlen für die Recherche von Fakten. Und zum Teil sind dann auch die Antworten an sich widersprüchlich. Also das heißt, im Grunde genommen kann man sich auch vielleicht als Leitbild merken, ja, wenn man die KI sozusagen als ultimativen persönlichen Assistenten sieht oder auch als Werkstudenten, ja, wann immer sozusagen der Werkstudent da sehr selbstsicher mir irgendwelche Informationen präsentiert, sollte ich im Zweifelsfall nochmal nachfragen oder eben nochmal selber überprüfen, um sozusagen nicht auf Halluzinationen reinzufallen.
Ja, du hattest, glaube ich, eine Reiseroute, irgendwie Campingplätze dieser Welt irgendwie abgefragt, ne? Oder rein theoretisch, wenn ich sagen würde, gib mir mal, ne, vom Campingplatz, der da irgendwo im Osten von Rügen ist, die Telefonnummer, dann wird die KI dir im Zweifel eine Telefonnummer geben, die sie erfunden hat, weil sie natürlich nicht, wie du gerade sagtest, der Google-Index, der hat im Zweifel sowas, wenn ich da sowas reintippe, der findet da drei verschiedene Campingplätze, die im Osten von Rügen irgendwie sind und nennt dir auch die drei Telefonnummern, weil ständig die Homepages upcrawlt und die ganzen Daten im Hintergrund sammelt, während die KI also programmiert wurde, glaube ich auch, dass sie antworten muss. Ne? Die darf, glaube ich, nicht antworten. Deswegen ist sie dann in diesem Dilemma, wenn du ganz gezielt nach Informationen, und das machen viele am Anfang ja, weil sie wie eine Google-Suchmaschine benutzen, ne? Und dann eigentlich genau in diese Falle tappen, dass sie zu spezifische Einzelinformationen abfragen, wie Telefonnummern oder sowas, die natürlich das Sprachmodell nicht mehr im Bauch hat, aber im Zweifel dann dir irgendeine plausible, vielleicht die richtige Vorwahl von Rügen, von dem Ort oder so, der da in der Nähe ist, das kriegt sie, glaube ich, noch hin, aber im Zweifel dann, glaube ich, was erfindet. Und bei dir war das, glaube ich, die hat einen ganzen Campingplatz erfunden, den es gar nicht gab auf deiner
Tour. Der aber sehr plausibel klang, weil der genauso benannt war wie alle, die in der Nähe hauen. Ne? Also manchmal ist es so ein bisschen wie PowerPoint-Karaoke. Ja. glücklicherweise gibt es ja auch neuerdings auch in ChatGPT auch das Websuche-Feature. Das heißt, wenn man sozusagen diesen Button extra aktiviert, dann passiert nämlich Folgendes. Das Sprachmodell macht erst im Hintergrund eine Suche, in dem Fall über Google oder Bing, recherchiert sozusagen die Ergebnisse, fasst die zusammen und die Ergebnisse werden dann Teil des Kontextes für das Sprachmodell. Und das heißt, wenn ich sozusagen diese Suchoption aktiviere, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Fakten, die dort erwähnt sind, richtig sind. Und da sehe ich dann meistens auch eine Quellenangabe und kann dann sozusagen bei der Aussage dahinter auf die Fußnote klicken und selber nochmal nachlesen, von welcher Seite auch jetzt diese Information kommt. Ja, weil auch das muss man ja berücksichtigen. Nur weil es irgendwo in der Google, in den Suchergebnisliste auftaucht, heißt ja noch lange nicht, dass es korrekt ist. Ich muss ja auch bewerten, ist es jetzt eine seriöse Quelle.
Ja. Ja, spannend. Und aber die Internetsuche, weiß ich gar nicht, ob die bei der kostenlosen Variante dabei ist oder ist das erst ab einer Bezahlvariante?
Weißt du, also bei ChatGPT Plus für 20 Euro im Monat ist es auf jeden Fall dabei, ja, genau. Und was in der kostenlosen Version dabei ist, das ändern die auch regelmäßig. Das kann ich dir jetzt tagesaktuell gar nicht sagen.
Ja, spannend. Und ich glaube, das muss man grundsätzlich verstehen, also dieses, dass es antworten muss und dass es manchmal einfach dir dann irgendeine Antwort liefert, die an irgendeiner Stelle plausibel klingt. Und dann bist du aber hingegangen und hast gesagt, okay, das sind so ein bisschen Warnsignale. Ne? Die nennt mir eigentlich keine Quelle, haut einfach irgendwelche Prozentzahlen raus, ohne was an Quelle auch dahinter zu schreiben. Dann ist das meistens sofort ein Warnsignal, okay, das hat er jetzt ohne Quelle mir einfach so genannt, das ist wahrscheinlich frei erfunden oder zumindest plausibel, aber trotzdem nicht richtig an der Stelle. Und du hattest dann so ein paar Sachen genannt, so ein paar Strategien, die man sich eigentlich überlegen kann, um die Qualität dieser KI-Ergebnisse, die man da bekommt, zu maximieren. Kannst du da vielleicht nochmal ein, zwei Tipps geben, wie man das eigentlich machen sollte?
Ja, also ich glaube, was grundsätzlich immer gilt für KI-Output, man kann die KI als Assistent benutzen, aber man sollte sich nicht blind drauf verlassen, sondern eben immer nochmal menschlich überprüfen. Und das heißt, wenn ich sozusagen KI systematisch nutze in Prozessen, muss ich auch einen Überprüfungsprozess etablieren. Das heißt, nochmal nach dem Vier-Augen-Prinzip nochmal einen Mensch drüber gucken lassen und schauen, ob das Ergebnis zuverlässig ist. Genauso wie ich es ja bei wichtigen menschlichen Aufgaben auch machen würde und sagen würde, guck nochmal drüber bitte im Vier-Augen-Prinzip. Das Zweite ist, dass ich auch Sprachmodelle gezielt so prompten kann, dass ich sie anweise und eben sage, sag bitte, ich weiß es nicht, wenn du es nicht weißt. Falls dir wichtige Informationen fehlen, frag bitte nach. Antworte nur, wenn du dir sehr sicher bist. Denke Schritt für Schritt und leite mich durch deinen Denkprozess durch und auch finde relevante Zitate. Und auch das ist wieder so ein bisschen vergleichbar, als wenn ich einem Werkstudenten die Aufgabe gebe. Entweder ich sage, schreib mir einen Businessplan, oder ich sage dem Werkstudenten, schreib mir bitte einen Businessplan, aber falls dir Informationen fehlen, frag nach. Und wenn du was nicht weißt, lass bitte die Stelle lieber weg, als einfach irgendwas zu schreiben. Ja, es ist
ein ähnliches Prinzip. Ja, und das kannst du ja praktisch, du machst deinen eigentlichen Prompt, was du gerne möchtest. Und darunter praktisch machst du eine Leerzeile und fügst das immer mit ein. Also praktisch als Standard, dass du das über von mir aus auch einen Shortcut auf deiner Tastatur, damit du das nicht immer ständig tippen musst, geht ja auch. Und dann schmeißt du dieses Thema, sag bitte Bescheid, wenn du dir nicht sicher bist, das, was du gerade da zitiert hast. Das kannst du als Standard praktisch als Fußnote immer mitgeben. Und das, ich glaube auch, je nachdem, wie und für was du was vorbereitest, je wichtiger das ist und wo es sicherer sein muss, dass das, was da am Ende ans Ergebnis mit rauskommt, auf jeden Fall stimmen sollte, sollte man sich, glaube ich, angewöhnen, diesen Teil immer zu prompten. Oder zumindest, wenn man iterativ irgendwo hingearbeitet hat, am letzten Schluss nochmal zu sagen, so jetzt alles, was du mir jetzt erzählt hast als Ergebnis, ne, jetzt nochmal sagen, wo hast du das alles her? Warst du dir sicher bei allen Dingen, ne? Das kann er auch im Nachgang machen, selbst wenn du es beim ersten Prompt vergessen hast, kannst du es am Ende auch nochmal hinterher schieben.
Ja. Okay, das genau, ist, und all das ist ja nur, wenn ich sozusagen mit dem bestehenden Wissen arbeite, was das Modell hat, und das ist aber begrenzt. Das heißt, mindestens genauso wichtig ist eben, dass ich noch meine eigenen Daten als Kontext mit reingebe, ne, wenn ich eine spezifische Fachfrage habe, dass ich zum Beispiel noch, wenn es dazu ein Buch gibt, ja, dass ich das Buch zum Beispiel noch als PDF mit reinlade. Und dann kann das Modell ja nicht nur das allgemeine Weltwissen verwenden, sondern auch noch das Fachwissen daraus. Ja?
Okay.
Wenn es jetzt zum Beispiel um, weiß ich nicht, bestimmte Buchhaltungsregeln geht oder so, ja, dann könnte ich halt die entsprechenden Grundsätze dort mit reinladen als eigenen Kontext oder auch eigene Unternehmensdaten. Ne? Wenn ich Berichte, Businesspläne, wie auch immer habe, je mehr Kontext das Modell hat und je mehr spezifisches Wissen, desto besser kann es auch daran sich orientieren und dementsprechend antworten. Genauso wieder, als wenn ich einem Werkstudenten einfach nur die Aufgabe geben würde und sage, mach mal, ohne Vorwissen, oder sagen würde, hier sind noch die 10 Informationen, die du dafür brauchst, nimm die mal und erfülle jetzt damit die Aufgabe. Und dann der letzte Punkt ist eben, KI-Tools mit Quellenangaben benutzen. Also es gibt ja spezielle KI-Tools wie zum Beispiel Perplexity als Suchtool. Ich persönlich suche mittlerweile häufiger mit Perplexity als mit Google. Ja, wann immer ich sozusagen eine komplexe Fragestellung habe, gebe ich das bei Perplexity ein und kriege dann eine Zusammenfassung der ersten 30, 40 Suchergebnisse und habe dann so eine halbseitige Zusammenfassung, die meine Frage beantwortet, direkt mit Quellenangaben. Und das ist, kann einem also bei ganz vielen Recherchen extrem viel Zeit sparen, kann ich sehr empfehlen, das Tool.
Und wenn du sagst, das Tool mit eigenen Daten füttern, ich glaube, das hatten wir ja, glaube ich, auch besprochen, dass je mehr du das fütterst, oder also wo die KI nicht halluziniert, ist so das klassische Thema, ich gebe dir mal eine Excel-Tabelle, geh mal bitte in Spalte sowieso und summier mir mal alle Umsätze, wo du das Datum Februar 2025 oder so findest. Ne? Das ist eine sehr gezielte Aufgabe und da und genau bei solchen, fass das mal zusammen, hier hast du Komma getrennt eine CSV-Datei, da sind alle unsere Umsätze der letzten Monate drin, da ist die, oder auch geh mal in diesen Text und fülle alle Lücken mit folgenden Wörtern. Da ist die Maschine, weil es eine sehr konkrete Angabe ist, da muss die Maschine auch gar nicht irgendwas erfinden, sondern sie arbeitet diese Aufgabe ab. Im Zweifel dann ja sogar, weil es hat ja auch, weil das so ein bisschen Angst macht, das Thema Halluzinieren und oh, jetzt darf ich die KI nicht mehr benutzen. Es gibt aber auch Teile in der KI, da ist die KI sogar stärker als der Mensch, weil sie Fehler vermeidet dann an der Stelle. Ne? Wo wir als Mensch einfach, wenn wir 100.000 Mal oder hier am Bildschirm irgendwas suchen, da ist die KI wesentlich besser in unstrukturierten Daten mir genau was rauszufinden und da halluziniert sie auch nicht so stark oder fast gar nicht eigentlich, wenn ich sie auf konkrete Daten loslasse. Ja, hast du da auch nochmal Beispiele? Das leitet auch so ein bisschen zu der Frage 4 nämlich gleich über, weil das ja schon konkrete Anwendungsfälle dann in Unternehmen sind. Weil man muss ja, wenn dieses, also alle fragen uns immer das Thema Halluzinieren, wir haben Angst. Wir sind im Controlling unterwegs, wir sind im Accounting unterwegs. Da können wir uns nicht erlauben, dass nur auch nur 95% Wahrheit dahinter steckt. Ja, das muss schon Hand und Fuß haben, wenn da eine Zahl am Ende bei rauskommt oder andere Dinge. Deswegen so diese beiden Aspekte. Einmal, dass es deutlich weniger halluziniert, wenn du zum Beispiel einfach Abfragen aus irgendwelchen Excel-Dateien machst. Und vielleicht hast du auch ein paar Beispiele schon, was Unternehmen auch machen und wofür sie die KI da eigentlich benutzen.
Ja, also ich würde allgemein trotzdem sagen, wenn es sozusagen auf mindestens 100% Genauigkeit ankommt, dann ist man aktuell immer noch sozusagen von der menschlichen Überprüfung nicht befreit und dann ist häufig auch KI nicht unbedingt das ideale Werkzeug dafür, um jetzt zu rechnen oder Ähnliches zu machen. Warum? Weil es ist einfach ein stochastisches Modell, was wahrscheinlichkeitsbasiert ist. Das ist sozusagen nie schwarz-weiß, sondern es versucht eine Vorhersage zu machen, was die wahrscheinlichste Antwort ist und da kann eben KI auch mal falsch liegen. Das heißt, bei grundsätzlich besser geeignet als Anwendungsfall sind wirklich Themen, wo es um, wo vielleicht auch 90% oder 95% Genauigkeit reichen. Ja, das heißt, wenn ich mir Dinge zusammenfassen lasse, Daten raussuchen lasse und dann aber am Ende nochmal verifiziere, ja, oder zum Beispiel Texte erstellen lasse, das wären so Anwendungsfälle, wo ich ja eh am Ende nochmal drüber gucke. Jetzt aber sozusagen eine komplexe Berechnung erstellen zu lassen, da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich da irgendwo ein Fehler einschleicht, schon vorhanden. Das ist per se noch kein Ausschlusskriterium, aber ich muss dann natürlich entsprechende Prozesse etablieren, um das zu vermeiden. Also ein ganz konkretes Beispiel wäre jetzt auch in der Softwareentwicklung, wenn man Programmiercode generiert. Der hat dann häufig noch Fehler und dann muss man eben reingehen und diesen Programmiercode ausführen und gucken, welcher Fehler kommt und dann sich iterativ verbessern, um dann eben zu testen, bis der Code funktioniert. Und das kann trotzdem unterm Strich deutlich mehr Zeit sparen, als wenn man den Code sozusagen von null geschrieben hätte. Aber er ist halt nicht unbedingt auf den ersten Wurf fehlerfrei und funktionsfähig.
Das ist ja auch sowieso, glaube ich, eine gute Herangehensweise überhaupt, auch mit dem ersten Prompt das Ergebnis, was man daraus bekommt, sich noch nicht zufrieden zu geben, sondern sowieso iterativ die Maschine noch in die Richtung zu lenken und der auch noch mehr und noch mehr und noch mehr Kontext zu geben, dass der Output praktisch, den man eigentlich haben will, ja immer besser wird an der Stelle. Ne?
Genau.
Aber du hattest, glaube ich, auch mal selber, und das passt auch so ein bisschen zur Frage 4, du hattest mir ein paar Beispiele, also jetzt ohne die Namen der Unternehmen zu nennen, aber viele Unternehmen überlegen jetzt sowieso KI gezielt nicht nur für Finance und Controlling, sondern auch für andere Prozesse einzusetzen. Und vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Beispiele nennen.
Also ganz klassisches Beispiel wäre, wenn ich jetzt Informationen, unstrukturierte Informationen in eine strukturierte Form bringen muss, sei es Anfragen von Kunden, die irgendwo systematisch abgelegt werden müssen, sei es die Extraktion von strukturierten Informationen aus Dokumenten, ja, wo vielleicht klassischerweise irgendwas gescannt wird und jemand guckt das dann durch und tippt das ab in ein System. Mhm. Das sind ja alles Aufgaben, die jetzt für einen Menschen kognitiv nicht besonders anspruchsvoll sind. Und solche kognitiven Tätigkeiten kann man eben mit KI wirklich gut automatisieren und auch standardisieren. Das heißt, gerade wenn ich so einen Arbeitsprozess in sehr viele kleine Teile runterbrechen kann, dann kriegt man es mittlerweile schon gut hin, auch diese kleinen Teile zu automatisieren. Also zu sagen, nimm den eingehenden Brief und extrahiere die drei Datenpunkte und lege dann einen Vorgang im System an, zum Beispiel. Und das ist was, was man schon sehr gut machen kann. Und ein Beispiel wäre jetzt in der Hausverwaltung, da schreiben dann Mieter mit ihren bestimmten Anliegen per Brief, per E-Mail, sprechen irgendwas auf die Mailbox und dann muss eben klassifiziert werden, was ist das jetzt für ein Anliegen? Ja? Ist das eine Beschwerde oder ist das eine Mietminderung? Und dann muss im System ein entsprechender Vorgang ausgelöst werden. Und sowas muss mittlerweile meines Erachtens kein Mensch mehr machen. Das kann auch ein KI-System ganz gut, weil es halt sehr klar definierte Aufgabenschritte sind. Mhm. Und das bedeutet dann, dass dann eben der Mensch Zeit hat, sich auf kreativere, strategischere Themen zu konzentrieren.
Das ist aber auch nochmal spannend, weil da habe ich auch noch gar nicht dran gedacht. Der Audio-Teil, also ich benutze ihn ja, um da reinzusprechen, aber die KI versteht natürlich auch Kunden, die mir auf Band sprechen und sagen, Hilfe, ich habe einen Wasserrohrschaden oder hier Wasserschaden, Rohrbruch, schieß mich tot. Und die KI weiß sogar, welchen Standardhandwerker wir eigentlich immer kontaktieren für sowas und würde das mehr oder weniger weiterleiten aus dem wilden Harikiri-Anrufbeantworter-Text, kann ich, glaube ich, trotzdem die Kernessenz rauslesen und sagen, okay, der Mensch hat wirklich Probleme, der braucht irgendwie schnell einen Handwerker, ich gucke mal in der Liste nach. Und das kann man der ja beibringen. Oder die weiß das einfach irgendwann, welchen Handwerker ich immer für irgendwas kontaktiere. Und ich glaube, wir hatten auch letztens noch jemanden, so klassisches Thema Customer Service sowieso. Das Thema Sprache ist auch so prädestiniert für eine KI. Ja, du hast keinen europäischen Customer Support und also nicht alle Sprachen, die in Europa gesprochen werden, irgendwie kannst du irgendwie anbieten. Kannst du durch eine KI natürlich wunderbar anbieten, dass wenn der Portugiese, wenn der Spanier, Italiener, Franzose oder selbst auch der Chinese oder Japaner dir irgendwas schreibt, dann kann die KI das wunderbar in die Muttersprache von denen, die gerade im Service sitzen, übersetzen. Und der Deutsche darf auf Deutsch ganz normal antworten. Oder wenn du gerade jemanden Franzosen in deinem Customer Support hast, der gerade Schicht hat, der kriegt die dann auf Französisch die chinesische Nachricht. Der schreibt auch auf Französisch zurück. Und die Maschine, ohne dass der das merkt, übersetzt für die Antwort zurück sofort wieder auf Chinesisch. Und da sind wir ja, das ist ja, was du gerade meintest, in diesem 95%. Das wird das Gegenüber vielleicht merken, oh, das ist wohl eine Maschine oder ein Textblock, der nicht so ganz manchmal passt. Aber ich glaube, die Kernessenz ist für den Gegenüber verständlich.
Ne? Ja, und ich meine, in vielen Bereichen ist ja auch mittlerweile der Kostendruck so hoch, dass Unternehmen sagen, sie sind gar nicht mehr per Telefon erreichbar. Mhm. Und wenn man dann stattdessen einen gut trainierten Telefonbot hat, der vielleicht freundlich, geduldig ist und auch mit allen Antworten und dem Wissen des Unternehmens trainiert ist, und mir eigentlich in 80-90% der Fälle eine gute Antwort gibt, finde ich, kann das sogar potenziell eine Verbesserung des Kundenservices sein. Ne?
Ja, stimmt. Und du hattest mir sogar so einen Bot, ihr habt auch so einen eigenen, und das hat nichts mehr mit diesen herzlich willkommen bei der Telekom, ja, was ist Ihr Anliegen? Drücke die 1 für Rechnung, drücke die 2 für Neuprodukte und drücke die 3, weil das ist ja eine dumme Maschine, die da, oder eine Bandansage. Wenn du der Bandansage sagst, ich würde gerne eine Pizza bestellen, dann sagt die weiterhin, sag mir, ob du 1, 2 oder 3 drücken willst, der versteht dich nicht. Und ich glaube, wie viele Möglichkeiten, das alleine auch das Thema Stimme und Audio, und ich verstehe einfach menschliche Sprache, wie viele Möglichkeiten, ich glaube, da sind wir noch gar nicht so weit, dass wir irgendwie uns vorstellen können, was das in 5 Jahren bedeutet, wo wir eigentlich mit der ganzen Thematik dann irgendwann mal landen.
Ja? Absolut. Also ich glaube auch, das Thema Sprache ist ein Riesendurchbruch und hat ein Riesenpotenzial. Auf der anderen Seite, wir werden natürlich auch nicht im Büro die ganze Zeit mit unserem Computer sprechen. Ich glaube, wir werden weiter noch eintippen, auch an der einen oder anderen Stelle. Aber gerade wenn man unterwegs ist oder wenn man auch unstrukturierte Gedanken vielleicht mal einsprechen will, um sie sich dann hinterher strukturiert rausgeben zu lassen, ist halt Sprache ein Riesenthema, ne? Also es kann ja, man kann wirklich KI auch als Denk- und Sparringspartner nutzen, indem man einfach mit der KI spricht. Wenn man sagt, ich habe eine Stellenausschreibung und weiß noch nicht ganz genau, was meine Anforderungen sind, kann ich dann zum Beispiel einfach in einem Sprachdialog die KI briefen und dann am Ende, genau wie du es gesagt hast, mich an den Rechner setzen und sagen, okay, jetzt erstelle mir daraus meine Stellenbeschreibung. Ne? Und dann kann ich eben etwas, was mich vielleicht sonst eine Stunde oder zwei gekostet hätte, wenn ich vor einer leeren Seite sitze, innerhalb von einer Viertelstunde machen, weil ich es einfach so im Sprachformat hin und her gespielt habe. Und ein Riesenthema, was ich auch dieses Jahr sehe, ist, dass KI deutlich empathischer wird. Also OpenAI hat jetzt gerade ein neues Modell veröffentlicht, GPT 4.5. Das ist noch stärker geschärft auf Empathie und Charme und Einfühlungsvermögen und auch hat fast so einen philosophischen Touch, wie es mit einem redet. Mhm. Und zusammen mit eben den neueren Sprachtools gibt es also hat man wirklich das Gefühl, man redet mit einem Menschen. Also wer das mal ausprobieren möchte, ja, ich kann dir da Sesame AI sehr empfehlen. Das ist eine Demo, die jetzt gerade letzte Woche viral gegangen ist. Und da kannst du quasi auf Englisch mit einem Voice Assistant sprechen. Und der hat so eine natürliche Sprachführung mit Atempausen und Modulation der Stimmung und geht auf deine Stimmung ein, dass du wirklich nach kürzester Zeit das Gefühl hast, du hast einen alten Bekannten am Telefon und baust mit dem eine Beziehung auf. Und insofern ist, glaube ich, wenn man das jetzt mal auf den Kundenservice umlegt, die KI in vielen Stellen sogar geduldiger und empathischer als viele Mitarbeiter im Kundenservice, die ja vielleicht sich mit denen immer mit dem 200-400 Beschwerden am Tag rumschlagen müssen und dann irgendwann mit den Nerven am Ende sind, was man auch verstehen kann. Ja,
glaube ich.
Und die KI ist halt einfach geduldiger und das hat man in vielen Studien gesehen, dass Patienten bewerten zum Beispiel die Dialoge mit einem KI-Hausarzt als deutlich empathischer und nachvollziehbarer als der Hausarzt. Ja. Ja? Auch das kann man verstehen. Wenn der Hausarzt, wenn man mit der Grippe zum Hausarzt geht, der sagt einem dann halt, ja, Sie haben halt eine Grippe, bleiben Sie halt zwei Wochen zu Hause, da kann man auch nichts machen. Und die KI sagt dann eben ganz geduldig, es tut mir leid, das kann ich nachvollziehen, dass das doof für Sie ist und es handelt sich um Folgendes und so weiter, ja. Da fühlt man sich besser abgeholt.
Und Sie werden schnell wieder gesund, ne? Genau, da glaube ich fest dran. Ne? Und genau, also die ist wahrscheinlich im Zweifel viel geduldiger als der Arzt, der irgendwie keine Zeit hat und sagt, nächster bitte. Und ich glaube auch unsere Kinder, das Erste, was die, glaube ich, dem irgendwann mal, wenn die größer werden, fragen müssen, mit wem auch immer sie da gerade telefonieren, ob bist du eigentlich eine Maschine oder ein Mensch? Ja, und das wird, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich sein, weil wir das eigentlich nicht mehr erkennen können irgendwann, weil selbst Atemgeräusche, nicht nur Atempausen, ne, man hört dann, dass derjenige atmet, auch das machen die KIs mittlerweile, das ist total abstrus, weil ja, glaube ich, Google vor ein paar Jahren den Alan-Turing-Test, das könnt ihr mal im Internet nachlesen, was das war, mehr oder weniger bestanden hat, wo der Turing-Test, ob KI nachgewiesen wird, praktisch, wenn ein Mensch nicht mehr feststellen kann, ob das Gegenüber eine Maschine ist. Und die haben ja, glaube ich, auf der Google-Convention oder wie das Event bei denen da immer heißt, vor ein, zwei Jahren, ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, die Maschine wahllos aus dem Telefonbuch bei Pizzerien, Friseuren Termine gemacht, bei Autohäusern eine Inspektions Termin und keiner von den wahllosen Anrufen hat mehr gemerkt, dass das eine Maschine war, womit praktisch dieser Turing-Test zum ersten Mal, glaube ich, so richtig in einem größeren Live-Event bewiesen wurde. Das ist schon ein Thema, glaube ich, was vielen auch Angst, also ist ja immer so zwei Sachen bei der KI, ne? Man ist immer so, wow, ist wie Magie, ja, ich weiß gar nicht, wie das von Zauberhand da am Bildschirm auf einmal alles schreibt, es macht einem auch Angst, aber ich glaube, auch in diesem Thema müssen wir so ein bisschen mit der ganzen Thematik umgehen, unsere Kinder werden da noch ganz anders reinwachsen als wir, das passt auch so ein bisschen zu der eigentlichen Frage 4, weil wo siehst du denn die größten Herausforderungen bei der Einführung? Also damit bist du ja auch ständig mit deinem Unternehmen unterwegs, ne? Ich glaube, weil es gibt ja auch viel Abneigung im Unternehmen, die haben Ängste, ne? Also was sind denn für dich so die größten Hürden und Herausforderungen als Unternehmen, das wirklich flächendeckend KI im Unternehmen einzuführen, nicht jetzt nur einen einzigen Leuchtturmprojekt zu machen, ne?
Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu deinem vorherigen Punkt. Es gibt nach dem EU-AI-Act demnächst auch eine Transparenzpflicht ab August 26, soweit ich das in Erinnerung habe. Das heißt, dann muss sich auch eine KI quasi als KI zu erkennen geben gegenüber uns Menschen. Okay. Also an der Stelle kann man schon mal beruhigt sein. Was die Ängste anbelangt in Bezug auf die Einführung, erlebe ich häufig, und dazu gibt es auch viele Studien, dass häufig ist es auch eine Berührungsangst. Das heißt, in dem Moment, wo man mit der KI anfängt zu arbeiten mit KI-Tools und sieht, welche Möglichkeiten die haben, aber auch welche Grenzen, dann sinken sozusagen die Ängste und die Zuversicht nimmt zu. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal für Unternehmen, alle Mitarbeitenden wirklich Schritt für Schritt ranzuführen und damit zu arbeiten, weil dann merkt man, aha, ChatGPT ist ja ein bestimmtes Tool, das kann bestimmte Aufgaben, aber es hat auch bestimmte Grenzen. Und dann ist es nicht mehr so ein abstraktes, die Roboter übernehmen bald und man kann nichts damit anfangen. Ja, und wenn es um die konkrete Einführung geht, dann ist halt eben ganz häufig das größte Problem sind oder die größte Herausforderung hängt tatsächlich an den Menschen und an den bestehenden Prozessen. Es ist vor allem auch ein Change-Management-Thema, KI erfolgreich ins Unternehmen zu bringen. Also häufig fehlt das Wissen, man hat vielleicht auch keine Experten. Man möchte was mit KI machen, aber es hat vielleicht dann doch noch nicht die hohe Priorität, die es haben könnte. Und es gibt gewisse Ängste und es ist auch noch nicht ganz klar, welche Ziele wollen wir eigentlich erreichen. Und gerade auch, wenn es darum geht, Prozesse mit KI völlig neu zu denken, muss man natürlich auch erstmal eine gewisse Grundverständnis haben der Möglichkeiten, um dann auch Prozesse und Workflows komplett neu denken zu können. Ja, was ist überhaupt möglich? Und erst wenn ich weiß, was möglich ist, kann ich natürlich auch sehen, wie könnte ein Prozess besser aussehen. Deswegen ist ja auch so gut und wichtig, dass wir jetzt über das Thema sprechen. Ne? Und ja, deswegen ist aus meiner Sicht der wesentliche Erfolgsfaktor, Mitarbeiter zu trainieren, strukturiert zu gucken, an welchen Stellen macht KI am meisten Sinn, dann auch systematisch zu priorisieren und nicht zu sagen, hey, was wäre denn ein cooles Pilotprojekt, sondern zu gucken, welches Projekt hat denn auch das höchste Potenzial, weil ganz viele Mitarbeitende vielleicht den gleichen Prozess machen, weil der eine hohe Fehleranfälligkeit hat und wir die Prozessqualität steigern können oder eben, weil wir einfach ganz viel manuelle Arbeit sparen und die Leute dann für höher qualifizierte Tätigkeiten einsetzen können. Und ja.
Und die, aber das, was, ich glaube, da diskutieren wir gerade bei uns im Netzwerk auch viel drüber, dass viele überhaupt eine KI oder sich davor scheuen, das flächendeckend einzusetzen, weil sie noch keine KI-Richtlinie haben. Ne? Also die Ersten fangen jetzt an und nehmen ihre Datenschutz-Richtlinie, die sie haben, weil ganz viele Themen, die da schon drin stehen, natürlich auch für das Benutzen einer KI, ne? Also keine Klarnamen oder sonstige Dinge verwenden oder Internas oder so nach außen tragen. Das gilt ja alles auch für die KI und dann wahrscheinlich auch sich zu einigen, okay, welches Sprachmodell und vielleicht auch welche Bereiche dürfen damit arbeiten, dass man vielleicht auch erstmal sich überhaupt Gedanken darüber macht, was für eine Policy gebe ich eigentlich raus, wie ich mit meinem Unternehmen mit KI umgehe. Sonst gibt es ja so einen Wildwuchs, ne, dass jeder Hinz und Kunst sich irgendwelche und ich meine, so eine Schatten-ChatGPT-Dasein gibt es wahrscheinlich sowieso jetzt schon in jedem Unternehmen, ne, die im Zweifel mit ihrer privaten E-Mail-Adresse irgendwas mit ChatGPT machen, sich das dann ins Büro schicken, die Antwort, weil sie das da ja nicht benutzen dürfen. Ja. Da ist es, wie ist denn da deine Erfahrung? Also erst eine Policy und klare Regeln, glaube ich, für alle als Unternehmen rausgeben, um eben dieses Schattendasein vielleicht und dann was mit allen ein Training zu machen. Ist das wichtig irgendwie, um diese Ängste und das Prompten auch richtig zu lernen? Zumindest so ein Basic
Lernthema? Genau, also ich glaube, so eine kurze KI-Richtlinie ist wichtig und sinnvoll, dass eben alle wissen, personenbezogene Daten kann ich nicht einfach irgendwo hochladen und auch Firmengeheimnisse nicht, ne, da den entsprechenden Schutz zu haben. Das kriegt man auch gut hin und selbst in so sehr sensiblen Bereichen wie bei der Sparkasse oder bei der Technikerkrankenkasse, die haben dann halt ihre eigene Chat-GPT-Instanz, sozusagen sogenanntes Firmen-GPT und damit kriegt man das problemlos auch mit allen Sicherheitsrichtlinien konform hin, wenn man will. Und wenn man dann halt ein Tool bereitgestellt hat, was geprüft ist, ja, sei es so ein Firmen-GPT oder ein Chat-GPT für Teams, dann ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, alle Mitarbeitenden, die damit arbeiten sollen oder können, auch wirklich zu trainieren und mal einen halben Tag oder Tag zu enablen. Wie kann ich vernünftig prompten? Was sind die richtigen Anwendungsfälle? Ne, mit der Abteilung oder dem Team auch mal durchzugehen und zu sagen, okay, jetzt wisst ihr theoretisch, was möglich ist. Aber was bedeutet das denn praktisch? An welchen Stellen in eurem täglichen Arbeitsprozess oder in eurer wöchentlichen Routine könnte es euch denn Zeit sparen? Ne? Und dann arbeitet man halt einzelne Use Cases aus und kommt dann schon auf erfahrungsgemäß 5-15% Zeitersparnis in der typischen Arbeitswoche bei Wissensarbeitern. Und daraus ergeben sich dann meistens auch interessante, größere Projekte, wenn man sagt, okay, wir haben es jetzt mal im Kleinen ausprobiert, an den und den Stellen kann es uns schon wirklich Zeit sparen. Lass uns das doch jetzt mal systematisch in unsere Prozesse einbauen oder tiefer integrieren. Ne? Das ist der Ansatz, den ich eigentlich empfehle, wirklich erstmal im Kleinen ins Tun kommen und wenn man sieht, da könnte was sein, dann das größer skalieren.
Also dann rattert es auch im Kopf. Also wenn die diese erste Schulung und diese ersten Berührungsängste, glaube ich, ablegen, ne, und sehen, das erlebe ich auch immer wieder, wenn wir denen was zeigen und die, ach ja, stimmt, das kann man da auch reintippen, habe ich noch gar nicht dran gedacht, ne, dass die auf einmal keine Angst mehr haben und es wirklich ausprobieren, was man damit alles machen kann. Und ich glaube, dann ist es aber auch nochmal wichtig, ich weiß gar nicht, wer das bei uns im Netzwerk, aber die haben ein größerer Konzern, die dann ein dedicated Team hatten, die praktisch durch alle Abteilungen dann gehen nach dieser Schulung, ein paar Wochen später und sagen, habt ihr was rausgefunden? Was sind denn aus eurer Sicht die 3-4 größten Use Cases, die ihr wahrscheinlich in eurem täglichen Fachabteilungsthema habt? Gerade irgendwie wiederkehrende Dinge, Fleißarbeit, ja, und sammeln das und priorisieren dann nochmal und dann hatten die auch ruckzuck auf einmal 20 relativ große Projekte und haben auch festgestellt, oh, die haben 3-4 Doppler gehabt, weil die eine Abteilung, was die macht, die andere und das Lustige ist auch immer in den Großkonzernen, ich weiß ja irgendwann gar nicht mehr, wo kommt meine Arbeit eigentlich her und wo geht sie hin, ja, weil ich so groß geworden bin und so komplex und bei dieser Abfrage stellte sich dann auf einmal heraus, wow, das, was die da sagen, was deren Thema ist, wenn die das lösen würde, wird das einer anderen Abteilung viel helfen, ne? So nach dem Motto, wieso sagst du denn nicht immer, dass du das Teil in Blau willst? Natürlich mache ich das, die sprechen ja immer nie untereinander, die Fachabteilung. Und auch sowas kommt bei solchen Abfragen dann auf einmal raus, dass du siehst, das doppelt sich nicht ganz, aber das schließt aneinander an. Und das ist eigentlich ein viel größerer Prozess, womit ich gleich 3 Abteilungen auf einmal bediene. Und weil sie jetzt endlich praktisch dann auf einmal ein Team haben, was diese losen Fäden zusammenfügt. Ne?
Ja, ich glaube, das macht total Sinn, da jemanden zu haben, der das intern treibt und dann so ein Champion für das Thema ist und auch nachhält und konstant bespielt, auf jeden Fall.
Ja, und ihr mit eurer Firma, aber ihr macht auch Trainings, diese Basistrainings. Du machst ja jetzt nicht nur irgendwie ganz spezielle Sachen schon, die ihr umwandelt, sondern ihr macht auch Basistraining. Du hilfst auch dabei, dieses Datenschutzthema schwebt ja so meistens als K.O.-Kriterium über allen, wo du auch ganz klar sagst, nein, wir haben auch schon mehrere Lösungen entwickelt, wo man das Thema Datenschutz gelöst hat und die Maschine sehr gut auch mit sensitiven Daten umgehen kann, ne?
Auf jeden Fall, genau. Also man kann das auch alles on-premise hosten und dann ist es mindestens so sicher wie die eigenen E-Mails oder der File-Server. Und der ist ja auch bei den meisten in der Cloud, muss man ehrlicherweise sagen.
Absolut.
Also das kann man alles mittlerweile sehr gut lösen. Und ja, tatsächlich, wir helfen Unternehmen mit genau solchen Trainings. Wir gehen auch häufig mit Geschäftsführern oder C-Level dann in so einen Executive-Workshop und haben eben ja so eine Art Grundlagentraining, wo wir nochmal vermitteln, was sind die Möglichkeiten und Grenzen und dann eben im zweiten Teil konkret übergehen und sagen, was sind jetzt die interessantesten Anwendungsfälle, die wir rauskristallisieren, um dann eben daraus eine Roadmap zu entwickeln und zu sagen, ganz konkret, wie kommen wir dahin, dass in den nächsten 3-4 Monaten KI wirklich tief im Tagesgeschäft verankert ist und nicht einfach nur ein nettes Pilotprojekt bleibt. Ne? Das ist sozusagen unser Anspruch. Also wirklich von den theoretischen Möglichkeiten hin in die Alltagsprozesse.
Ja, mega spannend. Guck mal, wir haben schon, wir sind schon bei 40 Minuten Content. Wir kommen also, wir können wahrscheinlich noch Teil 2 und Teil 3 aufnehmen und noch länger.
Du kannst auch gerne was rausschneiden, ne?
Nö, wir lassen das alles drin. Das ist ja auch authentisch genug dann an der Stelle. Aber ich glaube, wir kommen trotzdem mal, ich lade dich einfach irgendwann in einem Jahr nochmal ein oder so, Marek, weil dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber wir kommen mal so langsam zu Frage 5. Der Abschluss immer bei unserem Podcast, und das hatte sich die Ute irgendwann mal, der Klassiker zum Schluss, bei uns ausgedacht. Wenn die gute Halluzinationsfee, ja, oder KI-Fee kommen würde und würde zu dir sagen, Marek, du hast einen Wunsch frei, was wäre dieser denn?
Also, was ich ganz cool finden würde, wäre so ein KI-Schutzschild, ja, also so ein Tool, was automatisch Falschaussagen markiert und korrigiert, ja, dann kann ich sozusagen einerseits vermeiden, dass jetzt Fehlinformationen in irgendwelche Arbeitsprozesse gelangen, aber es würde uns vielleicht auch politisch ganz gut tun. Das ja. wäre nämlich auch nützlich gegen die ganze Flut von Fake News, die wir jetzt gerade so auf TikTok und in anderen sozialen Medien haben. Und ich glaube, das wäre auch, würde auch unserer Demokratie und dem freien Diskurs ganz gut tun. Aber ja, das bleibt wohl erstmal noch uns Menschen und guten Journalisten vorbehalten, ja.
Ja. Lieber Marek, vielen, vielen Dank. Das war super spannend und ich glaube, wir sollten das wirklich so nach dem Zitat, das hattest du, glaube ich, am Anfang auch von Bill Gates, der das, glaube ich, mal gesagt hat, ne? Wir überschätzen immer so, was die KI in einem Jahr imstande ist zu leisten und unterschätzen total, wo die in 5 Jahren steht. Ich will jetzt nicht den nächsten Podcast erst in 5 Jahren mit dir machen, aber ich glaube, in einem Jahr oder so könnte man mal oder in 1,5 Jahren mal gucken, dass wir uns nächstes Jahr, Ende des Jahres mal irgendwie nochmal treffen und dann kannst du wahrscheinlich auch noch viel mehr Themen aus den Unternehmen, glaube ich, mitbringen, was du mittlerweile umgesetzt hast, weil ich glaube, dann sind wir nochmal einen ganzen Schritt weiter, dass dieses ich traue mich das jetzt auch, ich habe das Datenschutzthema gelöst, ich habe eine Policy, ich habe alle geschult und ich glaube, dann werden wir diesen rasanten Produktivitätsuplift auf einmal in vielen Abteilungen, glaube ich, sehen.
Ja. Absolut, ja, und ich bin auch sehr gespannt, wie wir dann in 1, 2, 3 Jahren darauf zurückgucken, was sich mittlerweile alles als normal etabliert hat und worüber wir uns noch vor 2, 3 Jahren Gedanken gemacht haben. Ja,
ja, das stimmt. Das stimmt. Lieber Marek, vielen Dank für deine Zeit und wir treffen uns gerne nochmal in 1,5 Jahren. Ja? Bis dann.
Ciao.